Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und ich freue mich, dass an diesem Pfingstsonntag doch so viele in diesem Gottesdienst sind. Und ich möchte, bevor ich auch mit euch Gottes Wort lese, denn Pfingsten ist auch im Neuen Testament etwas ganz Zentrales und ich glaube, Gott hat es mir aufs Herz gelegt, auch einige Worte aus seinem Wort hier in unsere Mitte zu legen, dass wir mal gemeinsam aufstehen. Und unserem Verlangen auch Ausdruck verleihen, dass wir sagen, Gott, wir strecken uns jetzt im Hören, aber auch in dem, was viel tiefer ist, auch in unserem Herzen aus, dass dein Wort auf einen fruchtbaren Boden fällt. Lass uns das mal tun und ich möchte das auch im Gebet formulieren. Teurer Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag, den du gemacht hast. Wir erinnern uns an Pfingsten, der Moment, wo du den verheißenen Heiligen Geist ausgegossen hast, auch über uns, und wo deine Gnade auch sichtbar geworden ist, in besonderer Weise auch in der Gemeinde. Ich danke dir für dein kostbares Wort, was uns zeigt, auch was deine Gedanken sind, wie tiefliegend auch deine Gedanken sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir im Lesen und im Hören verstehen und unsere Herzen geweitet werden für die Wahrheit, die wir in deinem Worte finden und was das persönlich mit uns zu tun hat und dieser Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du das tun wirst, dass du dein Werk an unseren Herzen tust. Gelobt sei dein Name. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich möchte euch ganz herzlich von unseren Pfadfindern grüßen. Nicht weit weg von hier in Wegberg sind sie mit über 50 Rangern bei tollem Wetter. Ihr Eltern, ich habe einige eurer Kinder wahrgenommen. Es war mir eine große Freude, ihre Begeisterung zu sehen. Interessant, als Matti gestern einen der Ranger fragte, erklär mir doch mal was über den Heiligen Geist, wie voll das Herz dieses Kleinen war und was er auch an tiefliegenden Dingen auch schon dort wusste darüber. Ich habe mich gefreut. Ich möchte mit euch, ich hoffe, dass die Technik das mit dem Beamer irgendwie hinkriegt, wenn nicht, dann müsst ihr meinen Lippen folgen, möchte mit euch über einen Bibeltext aus dem 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11 reden und sie sind überschrieben und was passt besser zu Pfingsten, auch über die Gaben des Heiligen Geistes. Und Paulus formuliert, und über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüdern und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit der Macht zu stummen Götzen. Und darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen der Erkenntnis durch denselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dieses aber alles wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Ist das nicht ein wunderbares Bild, was Paulus auch von der Bandbreite dessen, was auch hinter der Ausgießung des Heiligen Geistes auf dem Herzen Gottes ist, dort der Gemeinde mitteilt? Für mich ist immer noch mal vielleicht eine Sache auch in der Grundlegung auch, bevor wir über den Heiligen Geist reden, eine ganz wichtige Sache. Und zwar Gottes geschriebenes Wort. Ich bin davon überzeugt, Gott redet heute noch vornehmlich durch sein geschriebenes Wort. Das, was ihr lesen könnt in verschiedensten Übersetzungen, Und sein Wort, und das wissen wir und daran glaube ich, haben nicht nur Menschen aufgeschrieben, so von sich, sondern ich glaube daran, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist. Sie haben es empfangen, was der Heilige Geist ihnen gesagt hat. Und ich glaube auch, genauso ist es auch mit dem Worte Gottes. Es darf nicht nur in menschlichen Worten und mit menschlichen Ansätzen verkündigt werden, sondern es ist auch immer wichtig, das im Heiligen Geist zu tun. Sag ich, Gott, kläre mir, was meinst du? Wo stehe ich an der Stelle? Was ist dein Gedanke mit mir? Das gehört zusammen für mich. Und was für den einen eine Torheit ist, ist für den anderen eine rettende Gotteskraft. Ist das nicht eine wunderbare Tiefe auch in der Sache? Und diejenigen, die sich auf Gottes Wort einlassen, das hört mal, die werden die Erfahrung machen, dass die Kraft des Wortes Gottes ausreicht, um auch dir klar zu machen, dir zu zeigen, dass deine Sünden vergeben sind, wenn du zu Jesus Christus kommst. Dass im Worte Gottes die Kraft auch liegt, deine innerliche Leere auszufüllen, die sich so drängt, die dich so rastlos sein lässt. Und ich weiß, Gottes Wort, hört mir dazu, Geschwister, darf niemals Theorie bleiben. Sondern es muss immer wieder auch das Handeln, das praktische Handeln am Menschen und an uns und an dir bleiben. Und deswegen ist es mir einfach auch wichtig. Jesus hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben, auch ein lebendiges Wort zu predigen. Das ist eine wunderbare Gnade, die er ihnen mitgegeben hat. Und sein Wort ist für mich die Quelle aller Lehre und auch des Lebens. Und es ist für mich so wichtig, auch wenn wir über die Gaben des Heiligen Geistes miteinander reden, von dem ich weiß, das ist nicht einfach, weil ihr kommt aus verschiedenen Hintergründen. Ihr habt unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manches ist in der Tat abschreckend und manches lässt einen zurückhalten. Und ich sage, wenn ich das beobachte, will ich mich danach ausstrecken. Deswegen ist es mir wichtig, dass alles, auch was gepredigt wird in dem Zusammenhang, sich in erster Linie an dem Maßstab des Wortes Gottes messen lässt. Das ist wichtig und nicht an den Erfahrungen und die Dinge, die wir vielleicht gemacht haben. Und das gilt generell. Alles muss sich messen lassen am Worte Gottes. Und daran bleibt es festzuhalten. Ich weiß aber auch, und auch das macht es nicht einfacher, dass unsere Erkenntnis Stückwert bleiben wird. Stückwerk heißt, es bleibt mangelbehaftet, es bleibt begrenzt. Und trotzdem, auch wenn ich nicht alles verstehe und ich verstehe so vieles nicht, und das ist kein Spruch, sondern das ist wirklich so, ich bin da so begrenzt. Trotzdem muss ich alles auch an der Norm des Wortes Gottes messen lassen. Für mich übrigens, noch das möchte ich nochmal unterstreichen, besteht Gottes Wort unauflöslich aus beiden Teilen, dem Alten Testament, dem Neuen Testament. Beides greift wunderbar ineinander und in fast jedem Kapitel, einige Bibelausleger sagen, in jedem Kapitel des Alten Testamentes finden wir Hinweise auf Jesus Christus. Erlaubt mir einen ganz kurzen Einwurf. Auf der ältesten Klausur hatten wir das Vorrecht, jeweils ein Kapitel aus dem Jakobus so vorzubereiten. Und an der Stelle, glaube ich, hat Gott mir das einfach auch gezeigt. Und zwar Kapitel 5 war das gewesen, wo wir auch über die Krankenheilung gesprochen haben oder das Gebet für die Kranken und das Salben mit Öl. Und ich kam in meinem Herzen und sagte, was hat es mit diesem Öl auf sich? Und hört zu, auch Bilder auf Jesus Christus. Und interessant wäre dort, ist ein kleiner Seitenabstecher, das soll nicht die Schwerpunktpredigt sein. Im 2. Mose hat Gott damals die Formel für dieses Salböl definiert. Und es ist ein wunderbares Bild, die Zusammenstellung dieses Öls auf Jesus Christus. Zum Beispiel die Myrrhe, die Anbetung, die dort drin ist. Oder der Kalmus, wo es heißt, das ist ein Öl aus einem Schilfrohr, was leicht abknickt. Wo ich weiß, Christus knickt das geknickte Rohr nicht um. Und ich glaube, der Zimt, der auch, ich kriege es gerade jetzt nicht im Kopf mehr alles zusammen, der aber auch die Gnade Gottes dort zeigt. Und ich habe Gott gedankt und sage danke, dass in so vielen Bildern auch des Alten Testamentes wir Jesus finden können. Dieses Geheimnis auch der Entfaltung, da muss uns Gott die Augen öffnen. Es bleibt immer wieder auch herausführend. Ich sagte es gerade schon, die Lehre über den Heiligen Geist ist für viele Zuhörer schwierig. Ich weiß nicht, zu wem ich jetzt hier gerade rede, ob es für dich auch schwierig ist. Übrigens, die Lehre über den Heiligen Geist war auch bei den Korinthern, dort wo wir sie sehen, nicht gerade einfach gewesen. Und trotzdem, und das möchte ich sagen, weil auf der Grundlage des Wortes Gottes ich auch predigen möchte und nicht auf meinen Erfahrungen, die wirklich begrenzt sind, ob es mir passt oder nicht, aber ich finde auch das, was ich vorgelesen habe in Gottes Wort, die Vielfalt der Gaben, ich glaube, ich habe 9 Gaben allein dort gezählt, dass sie durch den Heiligen Geist gegeben werden und dass sie ihren Platz in der Gemeinde haben und dass es auch gegeben ist, um einander zu dienen. Und das hat nichts mit Theorie zu tun oder nur mit Erklärung, sondern das hat mit praktischen Aspekten zu tun, sodass Pfingsten nicht Theorie bleibt, sondern Pfingsten muss mit unserem Leben zu tun haben, muss sich in deinem, in meinem Leben widerspiegeln, aber auch in dem, wie wir in der Gemeinde miteinander auch die Gaben des Heiligen Geistes praktizieren. Verheißung, wenn es heißt, wartet, das hat Jesus auch gesagt, bis ihr angetan werdet mit der Kraft, dann darf auch das keine Theorie bleiben. Dann darf das keine Theorie bleiben, was Jesus dort gemeint hat, wenn er sagt, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft. Wer das überliest und meint, das brauche ich nicht, oder das hat es damals zu Pfingsten gegeben, das gilt also auch für mich, vielleicht hat er es ein wenig überlesen. Im Lukas 24, Vers 49 sagte, und siehe, ich, sagt Jesus, sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das hat nichts mit Theorie zu tun, sondern da kommt es zu einer Erfahrung, die dort Jesus prophezeit hat seinen Jüngern. Und er hat ihnen gesagt, wartet, lauft nicht los, bevor ihr in dieser Kraft auch angetan seid. Es ist wie ein Befehl, den Jesus ihnen sagt. Das hat Jesus, ich glaube, seinen Jüngern unmissverständlich auch mitgeteilt. Und ob es den Jüngern vielleicht geschmeckt hat oder nicht, aber eigentlich blieb ihnen nicht viel anderes übrig, als auch in ihrem Herzen zu diesem Befehl und zu dieser klaren Leitlinie Ja zu sagen. Die Frage darf auch für uns nicht Halt machen. Sagst du, sag ich, Andreas, persönlich auch Ja zu der Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus verheißen hat? Oder lese ich das, denke, ja, das hat damals vielleicht für die Jünger gegolten. Das übrigens sehe ich nie. Und das könnte ich euch auch anhand von Gottes Wort in vielfältiger Weise darlegen. Beim Dienst auch des Petrus hat er auch sie gefragt, die dort versammelten im Hause des Cornelius. Und auch sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Zeigt, dass das keine begrenzte Verheißung war, nur an die Jünger. Wenn das der Wille unseres Herrn und Heilands Jesus Christus ist, zu warten, bis wir angetan werden mit der Kraft, dann müssen wir uns dem stellen. Das ziehe ich für mich als Erkenntnis raus. Dann müssen wir uns dem stellen. Im 1. Korinther 12, Vers 7. Und da glaube ich mal, öffnet auch der Paulus den Korinthern so ein bisschen den Herzensblick und sagt, durch einen jeden soll sich der Geist offenbaren zum Nutzen aller. Das ist einer der Hauptzwecke auch gerade der Gaben des Heiligen Geistes in dem Neuen Testament. Das heißt, die Gaben des Heiligen Geistes, so sagt es sein Wort, sie sind nützlich. Sie sind wichtig, sie gehören in die Gemeinde, damit der ganze Leib in Summe keinen Mangel leidet. Wenn es diese Dinge nicht gibt, dann fehlen Dinge, die ich in Gottes Wort finde. Und ich muss mich fragen, wie kompensiere ich diese fehlenden Dinge? Und ich möchte sie nicht kompensieren mit menschlichen Methodiken, möchte sie nicht versuchen, mit Geld zu kompensieren, sondern ich möchte, das ist meine Entscheidung für mein Leben, ich möchte darum bitten, dass Gott seine Verheißung seines Wortes in unserer Gemeinde Realität werden lässt. Dazu braucht es eine innere Erkenntnis, auch dieses Willen Gottes. Das hat Gott auch, da zieht er mich mit ein. Ich gehöre dazu. So wie ihr hier vorne auch diese Textreihe gebildet habt, und wenn dort einer fehlt und sich ausklingt, dann fehlt was, dann leidet am Ende die Gemeinde an der Stelle Mangel. Gott redet durch sein Wort, aber er redet auch durch seinen Geist. Er bezeugt sich in der Gemeinde durch die Gnadengaben des Geistes und seine Kraftwirkung. Manche behaupten, das hätte quasi damals stattgefunden und die Heilige Schrift in sich ist abgeschlossen, es bedürfe keiner weiteren geistlichen Gaben mehr. Aber die Bibel gibt uns da einen klaren Hinweis, dass die Gnadengaben des Heiligen Geistes nie den Platz der Bibel eingenommen haben. Aber sie bekräftigen das und sie unterstreichen die Dinge, die wir in seinem Worte finden. Das haben auch die Apostel gesehen, dass das, was sie verkündigt haben, das war das Worte Gottes, durch mitfolgende Zeichen und Wunder, aber durch Offenbarung des Heiligen Geistes unterstrichen und bekräftigt worden. Und so sagt auch Paulus, dass insbesondere die Weissagung und auch die prophetische Rede ganz zentral sind auch für Gemeinde. Sie unterstreicht das. Alles, was wir aber auch in dieser Form hören, genauso wie meine Predigt, es gilt es auch zu überprüfen und zu messen am Maßstab des Wortes Gottes. Der Sinn der Geistesgaben, vielleicht da möchte ich eine kurze Erklärung noch einbauen. Sie sollen die Verkündigung des Wortes Gottes begleiten. Deutlich machen, Gott ist kein stummer Gott, kein theoretischer Gott, sondern er ist ein lebendiger Gott. Und die Gaben des Heiligen Geistes, die entfalten sich dort, wo man ihnen Raum gibt. Das heißt konkret, es braucht Menschen, es braucht Leitung, es braucht eine Gemeinde, die auf ihre Knie geht und sagt, ich gebe den Gaben des Geistes in meinem Leben zuerst Raum und in der Gemeinde. Da, wo wir sagen, das machen wir nicht oder wir können nicht, vielleicht muss uns Gott da auch den einen oder anderen Knoten mal durchschlagen, da kann sich der Geist Gottes nicht entfalten. Ich finde diesen Und ich habe einige Übersetzungen aus dem 1. Thessalonicher 5, Vers 19 mitgebracht und was dort deutlich wird. Und dort, ich nehme mal die Übersetzung der Hoffnung für alle. Dort steht, lasst den Heiligen Geist ungehindert wirken. Die gute Nachricht, Bibel übersetzt, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Eine etwas andere Facette. Die Züricher, und sie ist glaube ich schon über 500 Jahre alt, sagt, den Geist löscht nicht aus. Die Genfer sagt, den Geist dämpft nicht. Und die neue Genfer sagt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das ist Wort Gottes, an dem es sich zu messen ist, zu messen gilt an der Stelle auch im Umgang mit dem Heiligen Geist. Ich möchte zur Taufe im Heiligen Geist ebenfalls etwas sagen, was wir im Matthäus 3, Vers 11 finden. Interessant, was dort Johannes, der dieses gesagt hat, unterstreicht. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber nach mir kommt einer, der ist stärker denn ich, dem ich nicht genügend bin, seine Schuhe zu tragen oder ihm seine Schuhriemen zuzubinden. Und der wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Das ist die Verheißung des Johannes. Und mit dem Begriff Taufe in unserer Prägung, in dieser Gemeinde, ist für mich ein Bild des Eintauchens, des Untertauchens gemeint, nicht des Besprengens, sondern dieses Eintaufen, der Taufe im Heiligen Geist, das ist für mich wie ein Untertauchen. Ein sich dem vollständig hingeben. Kein Teil auch von dir, sowohl innen als auch außen, bleibt da unbeeinflusst von. Das ist ist dieses Bild der Taufe. Und so wie aber auch die Taufe für mich zum einen ganz wichtig ist, es bedarf einer Willensentscheidung. Nicht, dass dich hier irgendjemand reinschleppt und es ist gegen deinen Willen, sondern es bedarf einer Willensentscheidung, wo derjenige, der vor der Taufe steht, sagt, das will ich. Und wenn es hier heißt, Jesus tauft mit Geist und Feuer, dann hat das was mit uns zu tun. Aber es bedarf auch der inneren Entscheidung unseres Herzens, dazu Ja zu sagen. Zu sagen, ja, wenn Jesus das für mich auch vorgesehen hat und meinen Platz in der Gemeinde auch da unterstreichen möchte, wer bin ich, dass ich mich dem entziehe? Ja, das möchte ich. Und vielleicht kannst du auch auf deinem Platz jetzt sagen, ja, das ist noch nicht so richtig sichtbar geworden in meinem Leben und ich habe so viel Mangel und ich unterschreibe das auch für mich. Ich muss sagen, ich habe viel zu wenig, glaube ich, auch in meinem Leben immer wieder erkannt, da Ja zu sagen und sich dem ständig auch wieder neu auszuliefern. Der Heilige Geist zwingt uns nicht und ich zwinge euch auch nicht. Er wartet darauf, dass wir ihn hineinlassen. Und das hat uns ihm auch völlig ausliefern. Das hat auch mit unserer ganzen Lebensführung zu tun. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und es ist auch nicht möglich, dass wir unser Leben Jesus geben und anschließend so weiterleben, als wäre nichts gewesen. Das schließt sich doch für mich vollständig aus und das kann doch nicht sein. Sondern natürlich, wenn ich mich dem Heiligen Geist ausliefere, dann macht das was mit dir. Ich sehe in Gottes Wort, wer sein Leben Jesus gibt, erfährt dieses Wunder der Wiedergeburt. Seine Schuld ist ihm vergeben. Der inwendige Mensch wird neu gemacht. Er ist noch nicht fertig, sondern ab da beginnt ein Prozess der Veränderung, der Umgestaltung in das Bild Christi. Und das Gleiche, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wenn ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist, dann macht das mit dem ganzen Menschen was. Du kannst das nicht ausklammern, sondern wenn du dein Herz öffnest, dann musst du dich dem auch ganz ausliefern und sagen, Gott, ich möchte mich ganz in deine Hand geben an der Stelle. Heiliger Geist, nimm mich ganz auch in Besitz. Paulus sagt, dämpft nicht dem Heiligen Geist oder löscht ihn nicht aus. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, weil auch in der Vergangenheit, vielleicht auch in unserer Gemeinde, nicht immer weise umgegangen wird, auch mit den Gaben des Heiligen Geistes. Da komme ich vielleicht gleich zu. Dass so manche Dinge in uns wirklich uns so in die Defensive gehen lassen. Das schaue ich mir mal erstmal an. Aber da bin ich noch nicht so weit. Ich weiß um die vielfältigen Motive in unserem Herzen. Und auch Gott weiß an der Stelle, wo vielleicht bei dir dieser Knoten einfach noch zu stramm ist. Aber was mir wichtig ist an der Stelle, reflektiere mal deine innere Emotion, wenn du darüber nachdenkst an dem Worte Gottes und sagst, ist es nicht klug, das, was ich in seinem Wort lese, über meine Erfahrung zu stellen, um an diesem Punkt weiterzukommen und nicht stehen zu bleiben, vielleicht Zeit deines Christenlebens in der Nachfolge. Das ist der Appell, den ich an dich weiterrichten möchte. Du sagst, Gott, wenn ich an dein inspiriertes Wort glaube, dann ist das höher als meine Vernunft, dann ist das höher als meine Angst. Und ich glaube deinem Wort, dass du mir keine Schlange geben wirst für einen Fisch. Das hast du verheißen. Ich möchte die Geistesgaben nochmal, ich kann sein, dass ich euch einiges heute auch hier mit auf den Weg gebe. Im Griechischen wird für die Geistesgabe oder für Geistesgaben das Wort Charisma verwendet. Und es ist manches Mal sehr klug auch zu schauen, was damit auch in der Übersetzung gemeint ist. Charisma bedeutet eine Gnadengabe. Und Gnadengabe, das ist nicht das Ergebnis deiner besonderen Anstrengungen. Das ist nicht, dass du am Ende hier vorne stehst und deinen geistlichen Diplom zeigst und sagst, ich habe im Bibelkunde, im Predigtdienst und im Gebetsdienst überall eine 2 und dann kriegst du den Orden der Gnadengabe, die dir der Heilige Geist dafür die gibt. Wer so meint, damit umgehen zu müssen und meint, ich habe vielleicht sogar es verdient oder das Recht, mir auf diese Gnadengabe was einzubilden, ich bin was Besonderes offenbar an den Augen Gottes, sonst hätte er das ja nicht gemacht, der ist falsch unterwegs. der wird diese Gabe niemals zum Segen und niemals zu dem, wozu sie gegeben ist, einsenden, sondern immer sich wahrscheinlich eher im Vordergrund stehlen und nicht Christus und sein Leib, die Gemeinde. Gnadengaben werden durch die Gnade Gottes ausgeteilt. Gnade ist unverdient. Das müssen wir erstmal verdauen. Gnadengabe ist unverdient. Es ist die Gnade unseres Herrn. Aber es bedarf auch wenn wir sie als Gnadengabe geschenkt bekommen haben, der sorgfältigen Verwaltung. Ansonsten kann auch eine Gnadengabe in dieser Art beträchtlichen Schaden einrichten. Geistesgaben sind Gaben, und auch das ist wichtig, zum Dienst in der Gemeinde. Das haben wir gerade im Korinther gelesen. Und auch das ist für mich wichtig. Sie müssen auf der Grundlage der Liebe praktiziert werden. Wenn wir auch von dem, und auch das ist für mich das Fundament, der Kontext des Wortes Gottes, wenn wir Gnadengaben nicht in der Liebe praktizieren, sondern mein Gott hat mir doch hier die Gabe der Erkenntnis der Prophetie gegeben und meine Schwester, mein Bruder, ich weiß genau, der ist nicht ganz koscher, dem haue ich jetzt mal vor der ganzen Gemeinde Gottes Erkenntnis vor den Latz. Wer meint, er müsste so umgehen, der hat etwas nicht verstanden. Sie müssen immer auf dem Boden, dem Fundament der Liebe, der Agape-Liebe auch ausgeübt werden. Es geht nicht um fromme Statussymbole. Es geht nicht um irgendwelche Orden. Es ist nicht der Lohn deiner Frömmigkeit, sondern es ist eine Gnadengabe, die Gott uns gegeben hat, um ihr Raum zu geben in dieser Gemeinde. Kein eigenes Rühmen. Im Vers 6, im 1. Korinther 4 steht, nicht über das hinaus, was geschrieben ist, auf das sich keiner gegenüber dem anderen aufblase. Dass wir hier nicht zu geistlichen Luftballons werden, die vorgeben, was alles Tolles quasi in uns ist. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was, so formuliert er, hast du bekommen, was du nicht empfangen hast? Das ist die Gnadengabe. Wenn du es aber empfängst, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Auch hier gibt Gott dem Demütigen Gnade. Das ist eine wunderbare Nivellierung auch dessen, auf welchem Boden Geistesgaben zu praktizieren sind. Paulus, und das hat durch eine Predigt mal zu mir gesprochen, er ist in seinem ganzen Leben in der Nachfolge bereit zum Dienst gewesen. Er formuliert an einer Stelle mal Paulus, Sklave Christi. Nicht nur Nachfolger, er sagt Diener, Sklave Christi. Und ein Sklave, er gehört nicht mehr sich selbst, er gehört dem Herrn, weil er weiß, dass Jesus, unser Herr, den Preis für ihn bezahlt hat. Aber er weiß auch, er dient nicht mehr der Sünde. Paulus sagt, ein Sklave Christi, er wurde gekauft durch das Blut Christi. Ich wünsche dir und ich hoffe, du hast diese Erfahrung des Erkauftwerdens durch das Blut Christi gemacht. Das ist wunderbar. Ein Sklave fragt zuerst, Herr, was willst du und nicht, was will ich? Die Bibel benutzt dieses Bild, wenn am Ende alle Arbeit getan ist, erst dann kümmert der Sklave sich auch vielleicht um seine Bedürfnisse. Und in dieser Herzenshaltung des uneingeschränkten Dienens, der Bereitschaft zum Dienen, müssen auch Gnaden und die Charismen des Heiligen Geistes, diese Gnadengaben des Heiligen Geistes praktiziert werden. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11, und dient einander. Seid Diener, seid Sklaven einander. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Ich möchte einwerfen, ich möchte Ja sagen dazu, ein Sklave Christi zu sein. Ein Diener. Es ist viel besser, als ein Sklave der Sünde zu sein. Von denen, die meinen, Sklave Christi zu werden, niemals gebe ich ja meine Freiheit auf. Nimm mal die Perspektive des Wortes Gottes ein. Wer meint, er ist frei und hat Christus nicht, ist in Wahrheit ein Selbstbetrüger. Er ist an der Sünde versklavt und er ist nicht selbst imstande zu entscheiden. Das möchte ich einfach mal einwerfen. Dient einander an jeder in der Gabe, die ihr empfangen habt. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dann tut es aus der Kraft, die Gott ihm gegeben hat. In allen Dingen soll Gott gepriesen werden durch Jesus Christus. Merkt ihr, wie reich Gottes Wort ist, auf welch einem Raum, auf welch einem Maßstab und auch auf welch einem Rahmen auch Gnadengaben und Geistesgaben zu praktizieren sind? Je mehr ich darüber lese, umso mehr ist in mir das Verlangen auch laut werdend. Christus, Jesus, Heiliger Geist, an welcher Stelle hindere ich dich? An welcher Stelle bin ich nicht dienstbereit oder hindere deinem Heiligen Geist? Ich möchte darum beten und ich bete auch darum, dass Gott unsere Herzen weit macht. Es gibt noch so viele ungeschliffene Diamanten hier in unserer Mitte. Ja, aber Gott ist an der Arbeit an der Stelle, es ist ein stetiger Prozess. Ich weiß auch, es gibt Gemeinden, auch in der Vergangenheit, da ist auch der Umgang mit Geistesgaben wirklich zum Fremdschämen gewesen. Und das hat ja der Paulus auch den Korinthern gesagt, Leute, wenn Fremde zu euch reinkommen und ihr meint, ihr müsstet mit der Zungenrede hier umgehen, dass die anderen zu Recht das Recht haben zu sagen, ihr seid von Sinn, dann seid ihr auch nicht mehr auf dem Boden der Agape-Liebe und des Dienens, dann produziert ihr euch dort selber. Und so können auch Dinge, obwohl sie in sich gut sind und Gnaden, die Gaben des Heiligen Geistes sind, weil sie von Jesus auch kommen, vom Heiligen Geist, sie sind gut, aber trotzdem, sie müssen ja auch praktiziert werden und wenn das nicht sauber läuft, wenn das in fehlgeleiteten Bahnen läuft, dann führt das auch zu Schäden. Vielleicht bist du auch so ein Opfer einer solchen Beobachtung und sagst, Gott, ich kann doch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Aber ich möchte dir sagen, gewinne einen unvoreingenommenen Blick auch in das Wort Gottes, auch in das, was dort steht. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen. Im 1. Korinther 12, Vers 31, und da ist ein Schlüssel drin. Ja, es sind Gnadengaben, das habe ich deutlich gesagt und daran, das unterstreiche ich. Aber im 1. Korinther 12, Vers 31 sagt Paulus etwas, was nicht im Widerspruch steht. Und er sagt, hier fordert er nämlich die Korinther auf, strebt nach den größeren Gnadengaben. Strebt danach. Und streben ist nicht nur so, ich lasse mich beschenken, mal gucken, was ich zum Geburtstag kriege. Sondern streben nicht nach dem Sinne, Gott, es ist aber echt mal an der Zeit, dass du quasi meine Anstrengung belohnst, sondern das ist ein inneres Verlangen auch nach diesen Gnadengaben, auf diesem Fundament und auf diesem Schrei nach dem frischen Wasser sollen wir uns öffnen für die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Streb danach. Du machst nichts verkehrt, wenn du auf deine Knie gehst und sagst, Gott, ich gebe mich dir hin. An welcher Stelle möchtest du mein Leben auch zum Dienst gebrauchen? Mit welchen Gaben möchtest du mir Gnade geben, dass ich sie entfalte? Strebt danach. Nehmt das in eure Gebetsleben, in eure Bibellese hinein und lest auch Bücher darüber, die euch an der Stelle helfen. Strebt danach. Versteht das in dem Zusammenhang? Das ist so eine wunderbare Tiefe. Ich möchte jetzt ein klein wenig nochmal in den Text kommen, wo ich weiß, ich kollidiere vermutlich mit der Zeit. Im 1. Korinther 12, ich habe diese Verse gelesen, sind einige Gaben aufgelistet. Und ich würde gerne, aber ich schaffe es nicht und seht es mir nach. Aber einige wenige auch der Gnadengaben, der Geistesgaben auch mal beleuchten in dem, was Gott durch sie tun möchte. Dort finden wir, glaube ich, an erster Stelle, ihre Bestimmung ist der Nutzen aller, aber das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit eine Gnadengabe ist. Und das ist nicht der Bildungsabschluss. Ich bin kein Prof, ich habe nicht studiert. Ja? Das heißt aber nicht, dass es an deinen Bildungsstand geknüpft ist, ob du ein Wort der Weisheit haben kannst oder nicht, sondern es ist wirklich eine Gnadengabe, die der Heilige Geist gibt. Es kann auch sein, dass das nur eine situative Gnadengabe ist, aber ich muss an den Salomo denken. der vor dieser Situation stand, dieser Frage um die wahre Mutterschaft. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Aber Gott hat ihn an dieser Stelle durch das Wort der Weisheit einen Schlüssel in die Hand gegeben und so hat er wunderbar die Situation aufgelöst. Und das zeigt eine Besonderheit auch, dieses Wort der Weisheit. Vielleicht gibt es hier gerade in dieser Gemeinde, in deiner Lebenssituation oder bei anderen, die du beobachtest, verfahrene, auswegslose Situationen. Eigentlich sind die Weichen schon gestellt. Man meint, jetzt geht's nur noch vielleicht zum Scheidungsanwalt oder sonst wohin. Wo du darum beten darfst, Gott, kannst du mir ein Wort der Weisheit geben? Das für diejenigen, für die es bestimmt ist, es zu einem Segen wird, was ihr ganzes Leben vielleicht vor dem Verderben rettet und ihnen an der richtigen Stelle die richtige Weisung gibt. Und das ist unabhängig von deinem Bildungsstand. Aber wenn dein Herz offen ist dafür, dann weiß ich, vermag Gott auch die Gabe der Weisheit dir zu geben. Ich muss mich erinnern oder im Weiteren an das Wort der Erkenntnis. Es kommt vom Erkennen. Es ist wie das Öffnen von Augen. Das Wort der Erkenntnis, vielleicht ein Beispiel. Und es, ein Wort der Erkenntnis kann auch von dem, was es bewirkt, wie ein Schleier wegheben sein. Ich muss an Martin Luther denken. Es war wie ein Schleier über dem Worte Gottes, was über Jahrhunderte auch durch das, was die Kirche gemacht hat, da drauf liegt. Und er erkannte durch das Wort der Erkenntnis, durch Glauben allein wirst du gerettet. Und durch dieses Wort der Erkenntnis war wie ein Schleier quasi auf diesem über Jahrhunderte oder Jahrzehnte verschütteten Diktat auch der Kirche hinweggerissen. Die sagten, es reicht, du kannst auch durch den Ablass oder was auch immer dir deinen Weg zum Himmel erkaufen. Es war wie ein Wort der Erkenntnis, es war ein Wort der Erkenntnis, was Gott ihm zuteil hat werden lassen. Ich könnte viele Beispiele weiter sagen. Ein Wort der Erkenntnis, was Jakobus hatte im Umgang auch mit den gesetzlichen Regeln für die Nichtchristen, wo er sagt, dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen, ihnen nichts weiter aufzuerlegen, außer kein Götzenopfer, keine Unzucht zu treiben. Und ein drittes noch fällt mir spontan nicht ein. Es war wie ein Wort der Erkenntnis. Und Gott wird sowas geben, dass Dinge, die verschüttet sind, die nicht mehr sichtbar sind, auf einmal wieder freigelegt werden. Eine wunderbare Gnadengabe, wenn sie in der Liebe zueinander auch praktiziert würden. Ich würde gerne fortfahren, aber um der Zeit willen, ich möchte hier auch nicht zu sehr überstrapazieren. Glauben und so weiter, die Vielfalt und auch den Reichtum der Gaben, die uns auch Gott in seinem Wort erkennen lässt. Eins mir noch wichtig, die Vielfalt. Und immer wir mit unserem himmlischen Vater zu tun haben und auf das schauen, was ihn ausmacht, entdecken wir eine Vielfalt bei ihm. Auch unsere Unterschiedlichkeit wird da berücksichtigt. Ja. Wunderbar an der Stelle. Streben hatte ich schon gesagt. Ich möchte aber an dem Punkt nochmal einhaken. Wenn es heißt, strebt nach dem Heiligen Geist oder nach den Gaben, nach den Charismen des Heiligen Geistes, sei mal bitte ehrlich, auch du für dich selber. Vor dir und vor Gott, nicht vor mir. Wie sieht es da aus mit deinem Leben? Und die Frage stelle ich auch an mich. Wie sieht mein Streben aus? Ist das ein passives Warten? Oder vielleicht auch mittlerweile eine Beschwerdekultur über das, was es in der Gemeinde alles nicht gibt, was es aber doch zu geben hätte, am liebsten? Das wird uns mal selbst fragen. Habe ich meinen Platz eingenommen? Habe ich das zu einem Begehren gemacht? Ich sage, Gott, was ist dein Platz für mich? Ich möchte fragen, ob dieses Wort Gottes des Strebens auch in deiner Nachfolge bereits auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist oder ob da noch Wasser hinzukommen muss, damit etwas anfängt zu keimen. die Liebe in deinem Herzen, die durch Jesus ausgegossen ist, wenn du ihr Raum gibst, sie wird dich dazu bringen, zu sagen, Gott, wie kann ich dir mehr dienen? An welcher Stelle ist Mangel da, wo du mich gebrauchen möchtest? Und sie wird in dir etwas freisetzen, einen Wachstumsprozess. Ich möchte das wirklich auch an dein Herz legen. Ich möchte dich auch dazu mal ermahnen, auch deinen Kurs zu korrigieren, wenn du bisher dagegen gearbeitet hast. Auch das mag es geben. Ich habe in einem Gottesdienst in Viersen im Nachgang ein Gespräch gehabt, wo mir jemand sagte, wenn du anfängst, über den Heiligen Geist zu predigen, dann war ich das letzte Mal hier. Ja, kein Vorwurf. Es zeigt, was aber auch beschädigt sein kann. Und so ist es nicht mein Auftrag, mit dem Kopf durch die Wand jetzt umso besser oder umso mehr und sehr sorgsam damit umzugehen und zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam in Gottes Wort schauen. Wo ist Gottes Wort in seiner Wahrheit erkennbar, aber wo haben es Menschen in der Umsetzung vielleicht zum Schaden werden lassen, dass Heilung passiert und wieder eine neuere innere Freisetzung, vielmehr doch ein Begehren danach da endlich kommt, zu sagen, ich möchte, dass das, was verschüttet ist, wieder freigesetzt wird. Christus hat gesagt, ich muss zunächst verherrlicht werden. Und verherrlicht werden bei Christus heißt, ich muss zunächst gekreuzigt werden. Diesen Weg gehen, der Erhöhung. Und wenn das geschehen ist und ich zum Vater gehe, dann sende ich den Heiligen Geist zu euch. Vorher konnte der Heilige Geist nicht kommen. Und ich fragte mich manches Mal, woran liegt das? Und ich glaube, und das zeigt das Wesen auch des Heiligen Geistes für mich, weil die Sünde der Welt, bevor Christus gestorben ist, noch nicht hinweggetragen war. So ist es für mich auch Sünde, die das Kommen des Heiligen Geistes unterbindet, zurückhält, verhindert. Und als er den Weg frei gemacht hat und zum Vater gegangen ist, hat er gesagt, jetzt sende ich den Geist zu euch. Es liegt an euch, danach zu streben. Diesen Parakletos, der euch leiten wird in alle Wahrheit. Parakletos ist gemeint wie so ein kleines Lotsenboot, was den großen Dampfer auf den Untiefen der Einfahrt in den Hafen begleitet. Das ist der Heilige Geist, so ein wunderbares Bild. Wenn der Heilige Geist gesandt wird, und ich glaube, ihr alle seid Online-Besteller oder fast alle, ja, und dieses Paket oder der Paketbote vor deiner Tür steht und dir diesen Brief dort oder das Paket hinlegt, der eine sagt, ich kann es kaum erwarten, es auszupacken. Bei Rechnung von der Stadtwerke vielleicht ist die Motivation nicht so groß, keine Frage. Aber am Ende, was ich sagen möchte, wir müssen auch, wenn der Heilige Geist gesendet ist, auch sagen, ja, ich nehme es an. Ich nehme es an, ich öffne es. Vielleicht sagst du, ich habe es doch gar nicht bestellt. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe es nie bestellt. Vielleicht sagst du, ich fühle mich auch noch geistlich gar nicht reif dafür. Da ist noch so vieles, was nicht klar ist, was nicht sortiert ist, wo ich so häufig auch in Sünde noch falle. Vielleicht ist dir auch die ganze Sache mit dem Heiligen Geist überhaupt nicht geheuer. Du sagst, sorry, aber ich brauche da mehr Licht. Dafür habe ich Verständnis. Aber ich möchte dich dennoch bitten, auch dem Wort Gottes zu vertrauen. Vielleicht bist du schon einen Schritt weiter und sagen, ja, ich möchte dieses Paket, diese Sendung möchte ich auspacken. Jesus hat das verheißen, das zu tun. Ich muss überspringen, sonst komme ich nicht so weiter. Ich glaube, ich habe genug gesagt an der Stelle. Und entschuldigt. Ich würde gerne mit euch praktisch werden und euch dazu einladen, dass wir uns diesem Worte Gottes stellen. Lass uns mal aufstehen miteinander. Und ich mache es ganz einfach. Vielleicht mache ich das zu häufig, aber es ist einfach so. Der Gottes Reden verstanden hat für sich, auch an welcher Stelle Gott seinen Finger auf dein Herz gelegt hat. Und ich hoffe, es werden viele sein. Ich lade euch ein, kommt nach vorne. Und bringt damit zum Ausdruck, dass ihr euch diesem Heiligen Geist öffnen wollt. Wir werden durch die Reihen gehen, miteinander beten. Und ich vertraue darauf, dass Gott unter uns sein Werk tun wird. Und so wie der Geist damals zu Pfingsten ausgegossen worden ist, wird auch Gott und auch Jesus und auch der Heilige Geist selbst auch ihr, wo ihr bereit seid und ihr Verlangen habt, auch euch ausstatten. Vielleicht sehnst du dich schon lange nach der Gabe der Zungenrede. Sagst, ja, ich erkenne das, ich stehe da vor und weiß nicht, wie es geht. Wenn das so ist, das darfst du auch nach vorne bringen. Wenn du sagst, das habe ich schon, aber ich möchte, dass Gott auch mich mehr mit weiteren Dingen ausstattet, möchte sie zum Dienst in der Gemeinde auch zur Anwendung bringen, was es auch sein mag. Ich lade euch ein, den Weg nach vorne zu gehen. Wir wollen uns gemeinsam dem Herrn stellen, dass das nicht nur ein Tag wird, der im Kalender Pfingsten heißt, sondern auch in unserer Gemeinde ein Pfingsten ist. Amen.